Herr Jesus, ich danke dir für all das, was du für uns getan hast, den Weg, den du gegangen bist, das Opfer, das du auf dich genommen hast. Bis zum bitteren Ende hast du alle Schuld von uns auf dich genommen. Und dafür können wir nie genug danken. Du bist hier sichtbar für uns geworden, sichtbar aus der ganzen unsichtbaren Welt Gottes. Diese unsichtbare Welt, die um uns herum ist und all das, was Gott in seinem Himmel uns zur Verfügung gestellt hat. Danke, Herr. Und danke, Jesus, dass du uns den Zugang dazu wieder geöffnet hast. Und so bitte ich dich auch heute Morgen für diesen Gottesdienst, für alle, die da sind, für alle, die nicht da sind, warum auch immer, aber das zu unserer Gemeinde gehören, zu deiner Gemeinde gehören hier, um deinen Segen, um deine Anwesenheit, um deinen Beistand, um deine Nähe. Ich weiß, dass wir uns darauf verlassen können, aber wir wollen immer wieder darum danken und darum auch wieder bitten. Amen. Ja, wir wollen noch bei einem weiteren Lied von den beiden wunderbar die Kollekte einsammeln. Ja, machen wir auch nachher. Aber ich wollte noch mal mit einer Frage beginnen, die sich bestimmt alle schon mal gestellt haben. Kann ein Blinder einen Elefanten sehen? Ja, stellt euch mal vor, 5 Blinde. Die betasten alle einen Elefanten. Der eine fasst an die Beine und sagt, es ist eine Säule. Der andere fasst an die Seite und sagt, es ist eine Mauer. Einer nimmt den Schwanz, ist ein Seil. Einer bekommt die Ohren zu fassen, ist ein Fächer. Einer den Stoßzahn, ist ein Keil. Jeder hat irgendwie recht. Und trotzdem hat keiner erkannt, um was es geht und was es ist. Es bleibt alles Stückwerk. 5 blinde Menschen, die den Elefant betasten. Jeder meint, irgendwas zu erkennen, aber keiner sieht etwas. Wenn jetzt ein Sehender dazukommt und den Blinden erklärt und sagt, es ist ein Elefant, du hast seine Beine getastet, seine Flanke, seinen Schwanz, seine Ohren und seinen Stoßzahn. Dann kann jeder Blinde durch Weitertasten das überprüfen und feststellen, ja, stimmt, das gibt es, das gibt es, das gibt es. Die Blinden bekommen eine Idee, was ein Elefant ist. Aber sehen können sie ihn immer noch nicht. Ja, wir singen ganz oft, habt ihr bestimmt alle schon gesungen. Herr, öffne du mir die Augen. Ich will dich sehen, ich will dich sehen in deiner Pracht. Aber Gott sehen in seiner Pracht, können wir das? Oder sind wir nicht selbst oft Blinde, wenn es um Gott geht? Was sehen wir wirklich? Und kann man Gott überhaupt sehen? Der erste Mensch im Weltall war Juri Gagarin. Und er soll den Satz gesagt haben, ich bin in den Weltraum geflogen, aber Gott habe ich dort nicht gesehen. Das ist offensichtlich ein bisschen kurz gesprungen. Heute können wir ganz tief in den Kosmos sehen, aber das ist nicht die Dimension Gottes. Das ist unsere kleine Dimension, unsere 3 Dimensionen, in denen wir irgendwo was sehen können. Aber wir sehen nicht die Dimension Gottes, seine ganze Größe, seine ganze Pracht, all das, was dazugehört. All das, dafür sind unsere Augen nicht gemacht. Sind das überhaupt die richtigen Mittel? Der Franzose Jacques Lusirin erlitt im Jahr 1932 mit 8 Jahren einen Unfall, bei dem er beide Augen verlor. Doch er überwand seine Blindheit und lernte auf neue Weise zu sehen. Mit einer Sicherheit, die fast an Hellseherei grenzt, erkannte er den Charakter eines Menschen an seiner Stimme und den Farben, die er vor seinen inneren Augen sah. Eine Eigenschaft, die für ihn überlebenswichtig wurde, als er sich dem französischen Widerstand gegen die Nazis anschloss und es darauf ankam, unter den Mitgliedern der Widerstandsbewegung diejenigen zu erkennen, die versteckt für die Nazis arbeiteten. Trotzdem wurde Lucien später von den Nazis verhaftet und ins Konzentrationslager Buchwald deportiert. Er gehörte aber zu den wenigen, die dort überlebten. Nach dem Krieg wurde er Universitätsprofessor in den Vereinigten Staaten und er selbst überschreibt die Überwindung seiner Blindheit in dem Buch »Das wiedergefundene Licht«. Meine Blindheit war für mich eine große Überraschung, glich sie doch in keiner Weise den Vorstellungen, welche die Menschen um mich herum von ihr zu haben schienen. Sie sagten mir, blind sein bedeutet nicht sehen. Aber wie konnte ich ihnen Glauben schenken, da ich doch sah? Nicht sofort, das gebe ich zu. Eines Tages jedoch merkte ich, dass ich ganz einfach falsch sah, dass ich einen Fehler machte. Anstatt mich hartnäckig an mein Auge zu klammern, das nach außen blickte, schaute ich nur mehr von innen auf mein Inneres. Unversehens verdichtete sich die Substanz wieder, nahm aufs Neue Gestalt an und belebte sich wieder. Ich sah, wie von einer Stelle, die ich nicht kannte, eine Ausstrahlung ausging, oder genauer, ein Licht. Das Licht war da, das stand fest. Ich fühlte eine unsagbare Erleichterung, eine solche Freude, dass ich darüber lachen musste. Ohne Augen war das Licht weit beständiger, als es mit ihnen gewesen war. Jene Unterschiede zwischen hellen, weniger hellen und unbeleuchteten Gegenständen, an die ich mich damals noch genau erinnern konnte, gab es nicht mehr. Ich sah eine Welt, die ganz in Licht getaucht war, die durch das Licht und vom Licht her lebte. Auch die Farben, alle Farben des Prismas, bestanden weiterhin. Das Licht breitete seine Farben auf Dinge und Wesen. Mein Vater, meine Mutter, die Leute, denen ich auf der Straße begegnete. Sie alle waren in einer Weise farbig gegenwärtig, wie ich es niemals vor meiner Erblindung gesehen habe. Ein Blinder findet den Zugang zum Licht. Ein für Außenstehende zunächst unbegreiflicher Vorgang. Le Seigneur selber ist bei dem Licht von Gott ausgegangen. Die Wahrnehmung der natürlichen Welt erfolgt mit unseren natürlichen Augen. Die Wahrnehmung der geistlichen Welt aber mit den geistlichen Augen. Le Seigneur hat als Blinder die Welt des Lichts und der Farben neu entdeckt. Und diese Erfahrung haben wir mit ihm gemeinsam. Für Gott sind unsere natürlichen Augen blind, aber wir können mit den geistlichen Augen schauen. Eine Hilfe beim Sehen mit den geistlichen Augen ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes erklärt uns manches. Wie wenn ein Sehender zu den Blinden kommt und es ihnen erklärt. Es ist ein Elefant. Seine Beine, seine Seite, seinen Schwanz und seine Ohren. Und das sind die Stoßzähne. Gott ist natürlich kein Elefant. Aber wenn wir Gottes Wort lesen, können sich unsere geistigen Augen öffnen. Können wir eine Idee bekommen, was und wie Gott ist. Jemand hat mal gesagt, und das fand ich einen ganz wichtigen Satz, eine der größten Stärken der Bibel sind ihre Widersprüche. Wir sehen das wie mit den Blinden. Mal fühlen wir den Fuß, mal fühlen wir den Schwanz, mal die Ohren. Oder mal sehen wir Gottes Zorn, mal seine Freude, mal seine Güte. Wir sind wie Blinde, aber Gott ist immer derselbe und er ist auch immer Liebe. Viele Aussagen in der Bibel können wir prüfen, aber nicht alles können wir verstehen. Es ist, als wenn der Sehende die Farbe des Stoßzahns nennt, aber wir Blinden haben die Farben gesehen. Wir können es ihm nur glauben. Und so ist es mit vielem, was in der Schrift steht. Das ist der Unterschied zwischen einem menschlichen Buch und der Bibel. Zwischen menschlichen Augen und geistlichen Augen. Zwischen Sehen und Offenbarung. Amen. So, jetzt haben wir, ja leider, aber wunderbar. Danke. Ich möchte an der Stelle einfach nochmal bitten für Gerhard. Ja. Herr Jesu, wir bitten dich, wir haben gehört von unserem Bruder Gerhard, dass er sich doch, ja, es hört sich schlimm an, verletzt hat. Und die Vorstellung alleine schon, ja, es kommt leichtes Kribbeln. Und du aber hast alles in der Hand und wir vertrauen dir, dass du seinen Körper wiederherstellen wirst, ganz herstellen wirst, dass du den Ärzten die Kraft gibst und deine Kraft ihnen und ihm direkt gibst. Für eine schnelle Heilung, schnelle Gesundung. Wir wollen dir ganz vertrauen. Bitten dich um den Segen für Gerhard und ganz viel Gesundheit. Ganz bald. Amen. Ja. Zwei Männer laufen eine staubige Straße entlang. Die beiden unterhalten sich über das, was passiert ist, können es eigentlich immer noch nicht ganz begreifen. Es fehlen ihnen die Worte eigentlich, aber sie reden darüber, einfach ein Versuch, die Ereignisse zu verarbeiten. Kommt ein Dritter dazu und begleitet sie auf ihrem Weg. Er fragt nach, warum sie so verstört sind. Die beiden beginnen dem scheinbar Unwissenden die ganze Geschichte zu erzählen und warum es ihnen so geht. Und als sie fertig sind, beginnt der Fremde ihnen die Geschichte zu erklären. Dabei wird es dann dunkel. Sie kommen an eine Herberge, wo sie übernachten wollen. Der Fremde will sich verabschieden, aber die beiden bitten ihn zu bleiben. Er bleibt. Er bricht das Brot und feiert das Abendmahl mit ihnen. Da begreifen es die beiden. Sie sehen es, sie nehmen es wahr und sie verstehen. Es ist Jesus. Der Gekreuzigte lebt nicht nur, er ging neben ihnen her, saß mit ihnen am Tisch und hat ihnen selbst erklärt, was passiert ist. Ihr habt die Geschichte alle erkannt. Emmaus, ja, ich möchte sie einfach nochmal im Original lesen. Und siehe, zwei von ihnen gingen am selben Tag nach dem Dorfe mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über alles dieses, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, indem sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, damit sie ihn nicht erkannten. Er sprach zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr miteinander wechselt? Warum seid ihr niedergeschlagen? Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sagte zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus, dem Nazaräer, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volke. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten überlieferten und zum Tode verurteilt zu werden und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch etliche Weiber von uns haben außer uns gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten sie, dass sie auch ein Gesicht von Engeln gesehen hätten, welche sagen, dass er lebe. Und etliche von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Weiber gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Moses und von allen Propheten anfangend, erklärt er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie nahten dem Dorfe, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend, und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan. Und sie erkannten ihn, und er wurde ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Wege zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur selbigen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 Jünger und die mit ihnen waren versammelt, welche sagten: Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Wege geschehen war und wie er vor ihnen erkannt worden war, an dem Brechen des Brotes. Während sie dies aber redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Da sind Stellen drin, und er wurde unsichtbar. Und am Schluss haben sie ihn nicht erkannt und er sagte plötzlich: Friede mit euch. Da war er plötzlich wieder sichtbar. Da haben sie ihn mit natürlichen Augen gesehen. Aber zwischendurch wurden ihre Augen gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Und wieder später wurden sie aufgetan. Das waren sicherlich ihre geistlichen Augen, dass sie ihn nicht wahrnehmen konnten. Was nehmen wir eigentlich wahr? Wie sehen wir? Wo sind unsere blinden Flecken? Unser Auge sieht nicht wirklich. Also ihr wisst, da drin sitzen so kleine Zapfen, so vereinfacht gesagt. Die sind eigentlich nur lichtempfindlich. Die können nur bestimmte Schwingungen von Wellen empfangen. Und dann entsteht daraus ein Impuls. Der Impuls wird an unser Hirn geleitet. Und das Hirn setzt dann daraus erst ein Bild zusammen. Wie ein Computerprogramm. Und das Hirn muss das auch lernen. Also, ich schaue gerade zu Holger. Es dauert ungefähr 3 Monate, bis ein Neugeborenes in der Lage ist, das Bild der Eltern zusammenzusetzen. Also wirklich das optisch, das Bild zu erkennen und zu verarbeiten. Und weitere Bilder müssen wir auch zusammensetzen. Und wir wissen nicht, wie viele Bilder wir nie zusammengesetzt bekommen in unserem Leben. All das, was wir nie wirklich wahrgenommen haben. Das ist unser natürliches Hirn. Und das bedeutet doch was für unsere natürlichen Augen. Erstmal gibt es viele Dinge, ja, die sehen wir gar nicht. Die sehen wir einfach nicht, weil unsere Sensor, unser Zapfen nicht funktionieren. Sehen wir Elektrizität? Gibt es sie deswegen nicht? Sehen wir Mobilfunkwellen? Gibt es sie nicht? Also wir können nur ganz eingeschränkt sehen. Und dann kommt das Zweite dazu, was wir wahrnehmen. Ja, wenn wir jetzt hier mal einen Mann und eine Frau rausschicken würden in den Vorraum und hinterher fragen würden, was sie wahrgenommen hätten, würden wir ganz unterschiedliche Dinge hören. Ihr seid heute Morgen alle bereit gewesen. Wisst ihr, was auf der Garderobenablage steht? Ja. Unter anderem, genau. Gut. Gut. Genau, das Predigtschild. Genau. Also wir nehmen durchaus Dinge wahr, aber wir nehmen auch ganz vieles, was wir sehen, überhaupt nicht wahr. Wir vergessen es einfach direkt. Und dann kommt das Dritte. Wir können Dinge wahrnehmen, aber nicht verstehen. Also alle drei Dinge müssen zusammenkommen, damit wir überhaupt etwas verarbeiten können. Wahrnehmen, vorher sehen und am Ende verstehen. Und die Kraft unserer natürlichen Augen ist sicherlich sehr, sehr begrenzt. Ja, vorhin hatten wir das schon angesprochen. Wie wollen wir dann Gott sehen? Ist Gott sichtbar? Ich habe mal so durchs Alte Testament geschaut. Und in der Genesis steht, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Ja, können wir ihn dann einfach sehen, wenn wir das Ebenbild sind? Da steht irgendwo das Wort Zelem. Das heißt aber so viel wie ein Umriss oder ein Schatten des Originals. Wir sind nur Umrisse, nur Schatten. Nur kleine Projektionen Gottes in dieser Welt. Gott ist so viel größer, so viel heiliger, so viel glanzvoller und mächtiger, als wir das da je wahrnehmen könnten. Und trotzdem ist er Menschen erschienen im Alten Testament. Ihr kennt die Geschichte von Hagar im 1. Mose. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Oder beim 1. Mose 8 feilscht Abraham mit Gott um die Rettung von Sodom und Gomorra. Der Kampf am Jabbok, wo Jakob nicht weichen wollte, bis Gott ihn gesegnet hätte. Mose hatte viele Begegnungen mit Gott. Am Dornbusch steht, und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er spricht dann weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Man darf scheinbar nicht das Gesicht Gottes unmittelbar sehen. Was Moses dann in der Stiftshütte gesehen hat, im Allerheiligsten, wissen wir nicht. Die Israeliten konnten Gott als Rauchwolke und Feuersäule sehen, aber nicht das Angesicht. Und Gott weist Mose ausdrücklich zurecht, im 2. Mose. Mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Ja, das war dann ganz auch die Furcht der Menschen und diese Sorge zog sich weiter durch. So findet man im Buch Richter eine Aussage von Manoah, der Engel Jehovas ist ihm erschienen und Manoah sagt dann zu seinem Weibe, wir werden gewisslich sterben, denn wir haben Gott gesehen. Wohlgemerkt, der Engel ist erschienen. Jesaja sieht bei seiner Berufung zum Propheten den Engel Gottes. Im Jesaja 6 heißt es: Im Todesjahre des Königs Usaja, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Throne, und seine Schleppen erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Angesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße, mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist Jehova der Herrscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und ich sprach: Wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen, und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, Jehova der Heerscharen, gesehen. Und einer der Seraphim flog zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dieses hat deine Lippen berührt, so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. So. Gott selbst bleibt hier unsichtbar. Es ist die Rede vom Engel Gottes, der erscheint. Der Engel Gottes, der Mose erscheint. Der Engel Gottes, der Hagar erscheint. Und auch hier wieder. Gott erscheint also in anderer Gestalt. Und viele haben gesagt, weil ja dann immer Gott quasi selber spricht oder Gott auch als Gott angesprochen wird und nicht der Engel angesprochen wird, das war Gott selber. Und viele sagen, das war Jesus. Jesus, der ja von Anbeginn der Zeit existierte, der die Welt mitgeschaffen hat, dort den Menschen erschienen ist und bezeichnet wird dann als Engel Jehovas, als Engel Gottes. Einzelnen Menschen ist er also im Alten Testament in einer Form sichtbar geworden. Und mit seiner Menschwerdung, Jesus, haben wir dann ja ein konkretes Bild bekommen. Da heißt es dann im Kolosserbrief von Jesus, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Und Jesus selbst sagt im Johannes: Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Mit welchen Augen meinte Jesus das? Mit natürlichen Augen? Ist Jesus das Bild des Vaters? Da habe ich dann gesehen im Hebräerbrief. Gut nachlesen. Da steht gleich am Anfang: Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend. Also ein Abglanz und Abdruck, weil der Glanz und das Wesen Gottes zu groß sind. Der Abglanz, weil das Wesen Gottes zu groß ist, um für uns ganz sichtbar zu werden. Wenn das wie Gott gewesen wäre, hätten wir nicht hinschauen können. Als Mensch bleibt Jesus Abglanz und Abdruck. Als Gott natürlich nicht, aber als Mensch. Aber es geht ja darum, was wir gesehen haben und was wir sehen. Um alles zu sehen und alles erkennen zu können, helfen unsere natürlichen Augen nicht. Auch um Jesus ganz erkennen zu können, brauchen wir geistliche Augen. Und das galt auch für die Menschen selber, die Jesus damals begegnet sind. Ihr erinnert euch. Jesus war direkt sichtbar, aber trotzdem nicht für alle wahrnehmbar oder erkennbar. Das Volk Israel hörte und sah mit natürlichen Augen und Ohren. Sie nahmen aber dennoch nichts vom Reich Gottes wahr, weil sein Herz verstockt war. Sie haben es nicht erkannt. Jesus erklärte seinen Sündern, also Jüngern: Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hören nicht hören, noch verstehen. Und denken wir an die Emmaus-Geschichte ganz am Anfang: Es ist in Jesu Macht, Augen zu öffnen und zu verschließen, sichtbar oder unsichtbar zu sein. Die Augen wurden verschlossen und aufgetan. Aber was kann unsere geistlichen Augen heute öffnen? Drei Dinge habe ich gefunden, die uns scheinbar helfen können. Glaube. In der Lazarus-Geschichte spricht Jesus, Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Jesus möchte, dass den Menschen die Augen geöffnet werden. Und bildlich sollen wir sogar um Augensalbe bitten, damit wir sehend werden in der Offenbarungsgeschichte. Glaube ist grundlegend dafür, dass wir geistlich sehen können. Glaube ist ein ganz zentraler Punkt. Zweitens, Taufe. Wir lesen bei Johannes: Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und Jesus antwortete und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wurde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es sei denn, dass jemand neu geboren wurde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus spricht: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Und Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren ist, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das Reich Gottes ist erst zu sehen mit der Taufe. Ohne die Taufe, ohne die geistliche Geburt kann sich das geistliche Auge nicht öffnen. Was hilft uns noch? Der Geist Gottes. Paulus schreibt, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Und im Korinther: Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist. Also, Glaube, Taufe, der Geist Gottes, was ja auch wieder eng zusammenhängt. Das sind Dinge, die uns helfen können, die geistlichen Augen zu öffnen und Gott mit geistlichen Augen zu sehen. In dem letzten Satz, uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, steckt noch ein weites wichtiges Wort, offenbart. Nur das, was Gott uns offenbart, können wir sehen. Holger hat vorhin gesagt, erst kommt die Liebe Gottes, dann unsere Liebe. Und mit der Offenbarung ist es ähnlich. Erst nur das, was Gott uns offenbart, können wir sehen. Erst handelt Gott, dann können wir sehen. Wir können unser Teil dazu beitragen, aber am Ende muss Gott handeln und offenbaren. Ja, wenn ich Offenbarung höre, denke ich sofort an die Offenbarung des Johannes. Ja, auch. Johannes beschreibt dann in der Offenbarung die ganze Pracht Gottes. Und ehrlich gesagt, ich habe Riesenschwierigkeiten, das zu verstehen. Also, Sterne, Leuchter, die Tür im Himmel, Engel im Himmel, der Thron Gottes, 24 weitere Throne, das Buch mit 7 Siegeln, das neue Jerusalem, Engel, andere Wesen und letztlich Jesus. Das ist für mich praktisch nicht nachvollziehbar. Das kann ich mir anhören, ich kann staunen, ich kann heilig sein, aber es kann sagen, aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Es sind Bilder. Ich denke an Johannes, der das damals versucht hat, was kaum möglich ist, mit, ich weiß es nicht, geistlichen, natürlichen Augen zu sehen, die wahren Himmel, und der muss jetzt in Gleichnissen und Bildern schreiben, und das kann nur ein schwacher Abglanz, da haben wir ihn wieder, ein schwacher Abglanz dessen sein, was der Glanz und die Pracht Gottes sind. Ein ganz schwacher Abglanz, den er da sieht. Reduziert auf unsere kleine, dreidimensionale Welt. Soweit wir da auch in den Weltraum gucken können. Es ist trotzdem eine kleine Welt. Und Johannes beschreibt es, so gut ein Mensch es beschreiben kann und es ihm eingegeben wird. Das tut er. Aber das ist schwer, als Mensch zu sehen, wahrzunehmen, zu verstehen. Johannes war damals schon zu seinen Lebzeiten einen Blick in das Reich Gottes gegeben. Und die Israeliten konnten die Feuersäule sehen, Moses ihn irgendwie in der Stiftshütte treffen. Jesaja und Manoa konnten einen Zipfel erhaschen. Die Jünger bei der Verklärung Jesus einen Blick in den Himmel werfen. Alles das ist ein Stückchen Offenbarung. Aber Offenbarung ist noch viel mehr. Wir sind wieder beim Sehen. Und ich hatte es vorhin schon mal angesprochen. Gott hat uns in seiner Bibel Gottes Wahrheit offenbart. Das Wort Gottes erklärt uns ganz vieles. Wie damals, wie der Sehende den Blinden, den Elefanten erklären musste, erklärt Gott uns als Blinden in der Bibel: Schaut her, das ist der Fuß, das ist die Flanke und so weiter. Schaut her, das habe ich gemacht, das ist mein Wesen, so sollt ihr sein, so sollt ihr handeln. Und wir bekommen eine Idee davon. Wenn wir Gottes Wort lesen, können wir eine Idee bekommen, was und wie Gott ist. Aber ohne geistliche Augen können wir niemals die ganze Offenbarung Gottes sehen. Und vor ein paar Wochen habe ich hier die Botschaft der Reformatoren wiederholt. Vielleicht erinnert ihr euch. Die da waren insbesondere Luthers Worte. Wie kommen wir zum Heil? Wie kommen wir dazu, letzten Endes Gottes Reich schauen zu können? Und die Antworten waren ganz einfach. Nur durch Glauben. Nur durch Gnade Gottes, nur durch Jesus Christus und nur durch die Bibel. Diese vier Sachen reichen uns. Diese vier Sachen reichen uns, um Gott zu erkennen. Wir brauchen nichts drumherum bauen. Und die Bibel ist so viel mehr als jedes gute menschliche Buch. Menschliche Bücher können wir mit unseren natürlichen Augen sehen, lesen und vielleicht auch verstehen. Aber die Bibel kann uns nur Gott offenbaren. Und offenbaren kann er allein. Und wir können das, was er uns offenbart, dann dankbar annehmen. Ja, und gerade deshalb bleibt alle Erkenntnis Stückwerk, wie bei den fünf blinden Menschen, die den Elefant betasten. Jeder meint, irgendwas zu erkennen, und jeder erkennt auch das für ihn Richtige. Gott zeigt jedem das für ihn Richtige und für ihn Wichtige. Und ich denke, wir brauchen uns keine Sorgen, um das zu machen, was wir nicht verstehen. Die Offenbarung kommt dann noch. Ein schönes Bild hat mal hier, ich habe vorhin vom Alpha-Kurs geredet, stammt von Nicky Gamble. Ein Mädchen war mit seinen Eltern im Gottesdienst, macht sich auf den Heimweg und beginnt zu zeichnen. Und die Mutter fragt das Mädchen, was tust du denn da? Ja, ich zeichne ein Bild von Gott. Ein Bild von Gott? Aber wir wissen doch gar nicht, wie Gott aussieht. Ja, sagt das Mädchen, wenn das Bild fertig ist, dann wissen wir es. Sie hat ihr Bild von Gott, das Gott ihr offenbart hat. Sie kann das zeichnen, was Gott ihr gegeben hat, was Gott von sich ihr offenbart hat. Und jeder von uns, der zeichnen würde, würde etwas anderes zeichnen. Und alles ist Gott. Der Saal, der für uns wichtig ist. Und Gott hat uns seinen Beistand geschenkt, den Heiligen Geist, und er hat uns eingeladen zur Taufe und er hat uns den Glauben geschenkt. Gott will, dass wir ihn sehen. Und wenn uns der Heilige Geist das geistliche Auge öffnet, erklärt er uns auch, was wir sehen und können das Bild zusammensetzen, genauso wie sonst unser Hirn das tut. Und dann können wir sehen. Wir können das Wirken Gottes auch sehen. In seiner Schöpfung. Glenn hat hier den schönen Film gezeigt vor kurzem. In Jesus, durch den Gott alles geschaffen hat. Und an den Früchten, die der Heilige Geist in uns hervorbringt. Trotzdem gilt das Wort von Paulus. Solange wir in dieser Welt sind, bleibt die Erkenntnis von Paulus, wir sehen, aber noch undeutlich. Wir erkennen, aber noch stückweise. Erst in der Ewigkeit werden wir in der Lage sein, mit geistlichen Augen klar zu sehen. Darauf freuen wir mich. Amen.